Das Sandwich, der andere Teil vom Sandwich, ist der schon angesprochene Jairus, dieser Synagogenvorsteher, der seine Tochter im Sterben liegen hat, gell? Und jetzt beginne ich, gell, in Kapitel 5, in Vers 22, lese bis Vers 24, lass dann die Geschichte mit der Frau aus und lese dann in Vers 35 weiter. Gell, weil die Geschichte mit der Frau haben wir ja gerade gehabt. Da kam einer der Synagogenvorsteher namens Jairus zu ihm. Als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und flehte ihn um Hilfe an. Er sagte, meine Tochter liegt im Sterben. Komm und leg ihr die Hände auf, damit sie geheilt wird und am Leben bleibt. Da ging Jesus mit ihm. Viele Menschen folgten ihm und drängten sich um ihn. Dann kommt die Geschichte mit der Frau. Dann geht es Vers 35 weiter. Während Jesus noch redete, kamen Leute, die zum Haus des Synagogenvorstehers gehörten und sagten, deine Tochter ist gestorben. Warum bemühst du den Meister noch länger? Jesus, der diese Worte gehört hatte, sagte zu dem Synagogenvorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Und er ließ keinen mitkommen, außer Petrus, Jakobus und Johannes, dem Bruder des Jakobus. Sie gingen zum Haus des Synagogenvorstehers. Als Jesus den Tumult sah und wie sie heftig weinten und klagten, trat er ein und sagte zu ihnen, warum schreit und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Er aber warf alle hinaus und nahm den Vater des Kindes und die Mutter und die, die mit ihm waren, und ging in den Raum, in dem das Kind lag. Er fasste das Kind an der Hand und sagte zu ihm, Talita kum, das heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Sofort stand das Mädchen auf und ging umher. Es war 12 Jahre alt. Die Leute waren ganz fassungslos vor Entsetzen. Doch er schärfte ihnen ein, niemand dürfe etwas davon erfahren. Dann sagte er, man solle dem Mädchen etwas zu essen geben. Jetzt schauen wir heute Abend aber nicht so sehr auf das Mädchen, sondern auf diesen Jairus, diesen Synagogenvorsteher. Das ist sein Job, das ist, was er ist, Synagogenvorsteher. Und da liegt schon gleich das Problem. Als Jesus das letzte Mal in der Synagoge war, da haben sie beschlossen, ihn zu töten. Er hatte gerade den Mann mit der verdorrten Hand am Sabbat in der Synagoge geheilt. Und dann heißt es in Markus, Kapitel 3, Vers 6, da gingen die Pharisäer hinaus und fassten zusammen mit den Anhängern des Herodes den Beschluss, Jesus umzubringen. Also Synagogenvorsteher und Jesus, das passte nicht so gut zusammen. Aber jetzt liegt die Tochter von dem Jairus im Sterben. Was macht er jetzt? Wie entscheidet er sich jetzt? Und du musst dir ein bisschen das Umfeld von diesem Jairus vorstellen. Die sind nicht so wirklich pro Jesus. Gell? Die werden sich irgendwie einig sein, dem Jairus das auch sagen, Jesus geht gar nicht, den müssen wir aus dem Weg räumen. Da kannst du auf gar keinen Fall mit dem zusammen gehen. Also Jesus ganz übel. Und dieser Jairus, der entscheidet sich gegen die negativen Meinungen und Ansichten, die ihn umgeben. Jairus schwimmt nicht mit dem Strom. Jairus trifft eine Entscheidung, die so in sein Umfeld gar nicht reinpasst. Irgendwie kommt Jairus wohl drauf, dass Jesus tatsächlich handelt. Vielleicht ist er schon mal aufgegangen, gell? Es gibt so manche fromme Umgebungen, die glauben nicht wirklich, dass Jesus handelt, gell? Auf der anderen Seite vom Friedhof vielleicht, hoffentlich, aber jetzt hier so im Leben nicht so wirklich. Gell, die soll es hier und da bei uns auch geben, gell? Der Jairus denkt, nee, zu dem Jesus, da gehe ich hin, auch wenn mein ganzes Umfeld dagegen ist, weil Jesus handelt. Und, kann man sich leicht ausmalen, diese Entscheidung hat für diesen Synagogenvorsteher sicher Folgen. Und zwar beruflich, und sein Ansehen ist auch nicht mehr dasselbe. Also macht er sich auf zu Jesus, sagt ihm, hör mal, komm mal zu mir, meine Tochter liegt im Sterben, und die ganze Menschenmenge, die haben wir jetzt ein paar Mal gehabt, machen sich alle auf den Weg. Ist der Jairus schon mal glücklich, weil gleich sind wir da? Aber nein, da kommt diese Frau dazwischen. Berührt das Gewand ja auch von mir aus, aber Jesus bleibt stehen, dreht sich um. Haben Sie die Frau endlich gefunden? Sie hat sich gemeldet. Und jetzt erzählt diese Frau dem Jesus ihre ganze Wahrheit. Kannst dir vorstellen, wie Jairus daneben steht und richtig schwitzt. Dauert und dauert, und meine Tochter liegt im Sterben. Und da muss sich jetzt Jairus schon gleich nochmal entscheiden, ob er nicht doch zurückwechselt in das Lager der Negativen. Siehste, geht doch nicht. Hättest du mal gleich die Finger davon gelassen. Und während Jairus noch überlegt, kommen schon diese Leute, seine Leute mit der Botschaft, deine Tochter ist gestorben. Warum bemühst du den Meister noch länger? Nicht, was diese lieben Leute, seine Leute ihm sagen ist, hör mal, ist vorbei. Du kannst jetzt resignieren, du kannst jetzt verzweifeln. Komm endlich wieder zur Einsicht. Das war nur so eine Träumerei. Es ist alles vorbei, alles verloren. Die Tochter ist gestorben. Dann kannst du dir vorstellen, wie wenigstens für ein paar Momente Jairus so richtig sauer war auf diese Frau, mit der Jesus sich immer noch unterhält. Weil die alle aufgehalten hat. Und diese ungläubigen Nachrichtenüberbringer, bemühe diesen Meister nicht länger, hilft sowieso nichts. Dann denkt der Jairus vielleicht, naja, der hat halt nicht auf die Zeit geachtet, der hat mich vergessen, anderes ist wichtiger, hat ja auch anderes zu tun, muss in die ganze Welt erlösen, wer bin ich schon? Gell, naja, habe ich eben wieder verloren, bin immer auch nur ein Kleiner. Und da ist er wieder in der ganzen negativen, trüben Soße, wo sie ihn von Anfang an haben wollen. Gell, in dieser trüben, negativen Soße, da schwimmen wir alle immer wieder irgendwie so ein paar Runden. Gell? Bemühe ihn nicht länger. Aber Jesus möchte bemüht werden. Jesus hat nichts dagegen, bemüht zu werden. Also diese Nachrichtenüberbringer sagen ihm, hör mal, lass, geht sowieso nichts mehr, die Tochter ist gestorben, komm wieder nach Hause, lass stehen, gell? Und Jesus hört das und geht zu Jesus und sagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Was Jesus sagt ist, schau auf mich. Wie auch immer das aussieht, bleib bei mir. Und dann sagt er, er lädt den Jairus ein, in seinem Glauben noch einen Gang hochzuschalten. Weil bis vor kurzem ging es noch um eine kranke Tochter, jetzt geht es um eine tote Tochter. Das ist nochmal eine andere Ebene, gell? Einmal Kupplung treten und in Glaubensgang hochschalten. Zu der Frau, die sein Gewand berührt hatte, hatte Jesus gesagt, dein Glaube hat dich gerettet. Dein Glaube hat dich geheilt. Was Jesus da deutlich macht, ist, dass Glaube eine Einstellung, eine Disposition ist. Dass Glaube etwas ist, das es ermöglicht, dass Jesus handeln kann. Ja, er sagt zur Frau, dein Glaube hat dich gerettet, dein Glaube hat dich geheilt. Also der Glaube macht offensichtlich Jesu Handeln möglich. Das ist nicht unerheblich, das ist nicht egal. Es hat also Jairus zwei Möglichkeiten. Entweder er gibt diesen negativen Nachrichten seiner Leute Raum und geht darin auf, oder er folgt der Aufforderung Jesu, keine Angst, glaube nur, und er tritt in diesen positiven Raum ein. Das, was Jairus hier im Grunde entscheidet, Pessimismus oder Optimismus? Negativ oder positiv? Und dann, ich finde das Wort so schön, der Jairus entscheidet sich gegen den polyphonen Chor der Pessimisten. Ein mehrstimmiger Pessimistenchor. Und er setzt auf Jesus. Er weiß vielleicht nicht, wie es wirklich alles sein soll, aber da ist etwas in Jairus, das bei allem Augenschein trotzdem sich auf Jesus ausrichtet. Jesus wird von den Synagogen nicht anerkannt, die Behörden finden ihn auch nicht so toll, aber Jairus bleibt bei ihm. Und dann kommen sie jetzt zum Haus von Jairus, und da ist es in Vers 39, da trat er ein und sagt zu ihnen, Jesus, gell, warum schreit und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Und das ist so ein richtiges Gelächter, gell? Also so ein Lächter mit Meinung. Also nicht so ein Lächter, aha, das war aber komisch, sondern, sag mal, geht's noch, gell? So ein Gelächter. Und du musst dir vorstellen, gell, jetzt kommt ja Jairus in sein eigenes Haus, die Tochter ist gestorben, und da ist ein ganz großes Schreien und Weinen. Damals konnte man Leute mieten, die haben das Weinen und Wehklagen gemacht. Das war deren Beruf. Also abgesehen von Onkel und Tanten, die da auch kamen, aber da gab es so berufliche Wehklager. Die haben also, ne, da geheult und geräuscht und gemacht und geschrien so. Und jetzt kommt ja Jairus da in sein Haus. Aber ne, da kannst du dir vorstellen, da kommt jetzt nochmal so eine echte Negativladung, gell? Weil das ist schon alles gelaufen. Und selbst da lässt dieser Jairus sich nicht finde das schön, gell? Von der Schwerkraft des Pessimismus runterziehen. Selbst an dem Punkt steht ja Iris noch senkrecht. Du kannst dir vorstellen, wie er immer näher an diesen Jesus rankommt, gell? Das sieht alles ganz anders aus, aber ich bleibe bei dem, was Jesus sagt. Was hier passiert, ist ganz wichtig. Jairus entscheidet, welchen Gedanken er Zutritt zu seinem Herzen gewährt. Jairus entscheidet, welchen Gedanken er ein Einreisevisum erteilt. Jairus ist der Pförtner an der Tür zu seinem Herzen, an der Tür zu seinen Gedanken. Er entscheidet, welche er reinlässt und welche nicht. Und hier siehst du deutlich, er sagt, schau, Jesus und Jesu Wort lasse ich rein. Und was dem nicht entspricht, lasse ich draußen. Jesus sagt, das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur. Schläft nur? Nein, das Kind, die Tochter, war wirklich tot. Wenn Jesus sagt, schläft nur, dann ist es eine Formulierung, die gibt es auch anderswo. Im Alten Testament, auch teilweise im Neuen Testament, damit wird der Tod beschrieben an manchen Stellen. Aber Jesus nimmt das hier auf, auch um schon darauf hinzuweisen, deutlich zu machen, dass durch das, was er tut, der Tod nicht mehr das wirkliche Ende des Lebens ist. Wenn Jesus sagt, das Kind schläft, nun, es ist wirklich gestorben. Aber, sagt er, in der Erlösung ist der Tod eine Tür und nicht ein Ende. Und dann heißt es da in Vers 40, da lachten sie ihn aus. Aber so richtig, gell? Aber das stört ihn jetzt nicht wirklich. Aber es heißt dann im nächsten Satz, er aber, und da steht er wirklich so, warf alle hinaus. Der hat sie nicht hinauskomplimentiert. So könnt ihr mich bitte mal allein lassen. Raus! Er hat die rausgeworfen. Das steht da wirklich so. Und er nimmt dann nur den Vater des Kindes, den Jairus, gell? Die Mutter und die mit ihm waren. Die mit ihm waren Petrus, Jakobus, Johannes. Und Petrus, Jakobus, Johannes, das ist so eine ganz wichtige Kombo. Das werden die drei sein, die ein paar Kapitel später auf dem Berg der Verklärung bei Jesus sind. Und bei Markus sind es auch die drei, die mit Jesus im Garten Gethsemane sind. Das heißt, diese drei sind mit Jesus da, wo was ganz Wichtiges passiert. Und hier sind auch diese drei. Weil hier passiert auch was ganz Wichtiges. Und Jairus ist auch dabei. Der war bis vor ein paar Momenten noch Synagogenvorsteher. Und jetzt ist er so nahe bei Jesus. Schon unglaublich, gell? Ja, und die Mutter auch, ganz klar. Jesus wirft sie hinaus. Er wirft die hinaus, die da am Heulen und Wehklagen sind, gell? Warum wirft Jesus die raus? Weil Unglaube ein Klima schafft, das Jesus daran hindert zu wirken. so wie er zu der Frau gesagt hat, dein Glaube hat dir geholfen, so sagt er hier den Leuten, euer Unglaube macht mein Wirken hier wirklich schwierig. Raus. Er fasst das Kind an der Hand, sagt zu ihm, Talita, komm, das heißt übersetzt, Mädchen, ich sag dir, steh auf. Das Mädchen steh auf und ging umher. Es war 12 Jahre alt. Die Leute waren ganz fassungslos vor Entsetzen. Jetzt sieht Jairus mit den Augen, was er in seinem Herzen geglaubt hat. Jetzt sieht Jairus mit den Augen, was er im Herzen geglaubt hat. Jairus ist jemand geworden, der nicht auf das baut, was er sieht. Der nicht auf das baut, was augenscheinlich ist. Denn der Glaube lässt ihn das Wesentliche sehen, was für die Augen unsichtbar ist. Der Glaube sieht tiefer. Und so durchbricht Jairus den Pessimismus, der das Klima bestimmt, das ihn umgibt. Jairus durchbricht den Pessimismus, der das Klima bestimmt, das ihn umgibt. Und dahin will Jesus uns befreien. Als ich das vorbereitet habe und da reingeguckt habe, dachte ich, hallo, hallo, gell? Wenn du in diesen Tagen an so verschiedene Orte, Meinungen, Verlautbarungen, wie auch immer, in unserer Kirche kommst, gell, da wünschst du dir ganz viele Jairusse und auch, dass ich von diesem Jairus das lerne. Gell, weil das ist eigentlich so ein unscheinbares Geschehen und natürlich gucken alle auf, jetzt lebt die Tochter wieder, das ist auch wunderbar und toll, wichtig, gell, also bitteschön, aber dass dieser Weg, dieser fast unscheinbare Weg, den der Jairus hier geht, der ist für uns so wichtig. So wichtig. Weil, wenn man das sich so anschaut, sieht man deutlich, dass der Jairus nicht an dem Offensichtlichen gehangen hat. Der hat nicht auf das Offensichtliche, also auf das, was alle sehen, gebaut. Sondern Jairus schaut auf Jesus. Er schaut auf den Herrn. Und was er sagt, das ist die entscheidende Wirklichkeit. Das und darauf baue ich. Jairus, der hat nicht so sehr die Tageszeitung gelesen. Bitte lest die Tageszeitung, ist okay. Jairus liest im Wort Gottes, also in Jesus, gell? Und weil das ist das Maßgebliche. Das ist das, was wirklich die Wirklichkeit ist. Bitte schaut auch, gell, wer gerade abtreten muss oder sonst irgendwas, gell, wer was in welchen Interviews gesagt hat oder was weiß ich denn. Aber das ist nicht das, worauf wir bauen. Das ist nicht das, woran wir unser Lächeln hängen oder nicht. Unsere Zuversicht oder nicht. Und das ist, denke ich, das gehört auch zur Erlösung wirklich dazu. Wir beide waren vor, 2 Tagen in so einer Online-Konferenz. Das war spannend. Da waren 1000 Leute. Australien, Indien, Kanada, weiß der Kuckuck wo. Das war von Alpha und Divine Renovation, die haben so eine Konferenz zusammen gemacht. Es war nur eine Stunde. Aber da war dieser Chef, dieser Urheber vom Alpha-Kurs da, Nicky Gamble. Das ist einfach unheimlich beeindruckend, wie positiv und ermutigend dieser Mensch mitten in der Corona unterwegs ist. Wie er all die positiven Elemente sieht und also für ihn ist im Moment die beste Zeit von Alpha-Kursen überhaupt und so weiter, gell? Oder du hörst der Father James Mellon, der von Divine Renovation, wenn Gott die Kirche erneuert, der lebt in einer ganz normalen Gemeinde mit ganz normalen Schwierigkeiten, Herausforderungen. Wie positiv der das sieht, das ist unglaublich. Und nicht irgendwie aufgesetzt. Das heißt, das, was wir hier über Jairus lernen, gell, das ist nicht etwas Nebensächliches und das hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwie weltfremd sind und irgendwie nur einfach träumen, sondern das heißt, wir stehen in der Wirklichkeit, aber auf dem Boden von Gottes Wort, auf dem Boden von Jesu Gegenwart. Und das ändert alles wirklich. Ja, deswegen, bei dem Jairus, das ist nicht irgendwie eine offensichtliche Heilung. Auf der anderen Seite macht uns unser Pessimismus, unser Negativ manchmal wirklich zu schaffen, gell? Es erdrückt uns manchmal. Dann ist das gut, wenn wir dann halt ab und zu mal uns an diesen Synagogenvorsteher erinnern und in den paar Schritten, die er da geht, einfach ein Stück mit dem lernen, gell?